Am 20. November 1989, also vor über 30 Jahren, verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention. Seitdem haben mit Ausnahme der USA alle Staaten dieser Welt die Konvention angenommen und sich verpflichtet, diese in ihrem jeweiligen Land zu verwirklichen. In Deutschland erfolgte dieser Schritt 1992. Seither gelten die Kinderrechte auch in Deutschland. Der wegweisende Perspektivwechsel, den die UN-Kinderrechtskonvention eingeläutet hat, ist: Kinder, also laut Konvention alle Menschen unter 18 Jahren, sind keine Fürsorgeobjekte, über die man einfach bestimmen kann. Vielmehr sind Kinder und Jugendliche Menschen mit eigenen Rechten, die es zu beachten gilt. In Artikel 3 stellt die UN-Kinderrechtskonvention klar: Das Wohl des Kindes muss bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, als ein vorrangiger Gesichtspunkt berücksichtigt werden. Außerdem stellt Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention klar, dass Kinder das Recht auf Gehör und Berücksichtigung ihrer Meinung haben. Aber was ist das genau? Das Kindeswohl? Oder wie es im englischen Originaltext heißt, the best interests of the child. Werden die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Deutschland angemessen berücksichtigt? Und gelingt es, ihr Recht auf Gehör umzusetzen? Von Gerichten, aber auch von Fachkräften, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten? Und wenn nein, warum nicht und was müsste sich ändern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte in dieser vierteiligen Audioreihe. Ihre Aufgabe ist es, die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland zu begleiten und zu überwachen. Als Teil der unabhängigen nationalen Menschenrechtsinstitution Deutschlands setzt sich die Monitoringstelle dafür ein, dass Kinderrechte in Deutschland eingehalten und gefördert werden. Verwirklichung der UN-Kinderrechtskonvention in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Not. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Herausforderungen mit der Umsetzung verbunden sind, hinsichtlich des Rechts auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung von Kindern in allen sie betreffenden Angelegenheiten, gerade aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen in Not. Wie es zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Praxis gelingt, Kinder und Jugendliche als TrägerInnen eigener Rechte zu verstehen. Und wie es Jugendlichen, die auf der Straße leben, gelingt, Gehör für ihre Meinungen und Ansichten zu finden. Dazu spricht Claudia Kittel, Leiterin der Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention, mit Momo Berlin, The Voice of Disconnected Youth, eine Organisation von Jugendlichen für Jugendliche. Träger ist Caruna e.V., vertreten durch André Neupert, Projektleiter. Und mit Judith Feige, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte.
Herzlich willkommen, André Neupert, zugeschaltet per Telefon, und Judith Feige. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 enthält Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte von Kindern. Und im Zentrum der Konvention, da steht die Anerkennung von Kindern als eigenständigen Trägerinnen von Rechten und damit verbunden vor allen Dingen ihr Recht auf Gehör, ihrer Meinung und Berücksichtigung des Gehörten. Und auch das deutsche Kinder- und Jugendhilfegesetz garantiert gefährdeten jungen Menschen einen rechtlichen Anspruch auf angemessene Wohnverhältnisse, auf sozialpädagogische Hilfen, individuelle und ambulante Betreuung und Beteiligung. Trotzdem leben in Deutschland nach Schätzungen bis zu 7000 minderjährige Straßenkinder oder vielleicht besser gesagt Straßenjugendliche. André, wie seht ihr die Situation der Straßenjugendlichen vor den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention, insbesondere wenn es darum geht, gehört zu werden?
Also vielleicht sollte ich erst kurz erklären, was Momo tatsächlich ist. Momo, The Voice of Disconnected Youth, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Situation von jungen Obdachlosen und wohnungslosen Menschen durch Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Dabei haben die allermeisten Mitglieder von Momo selbst Erfahrung auf der Straße machen müssen. Und entscheidend ist bei der Arbeit, dass wir die jungen Menschen mit Entkopplungserfahrung tatsächlich als Expertinnen ihrer eigenen Lebenswelt verstehen. Die strukturellen und systemischen Rahmenbedingungen fördern bisher eher die Entkopplung, als dass schnelle Hilfe möglich ist. Es ist daher besonders wichtig, gerade denjenigen ein Sprachrohr zu geben, die aus den Kontexten herausgefallen sind, und um ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche anderen Möglichkeiten zur Unterstützung wirken und funktionieren können. Das ist im Prinzip unser Ansatz und auch unser Auftrag. Das heißt, wir kämpfen für das Recht, zum Beispiel auf gewaltfreie Erziehung, was es ja sowohl bei den UN-Kinderrechten als auch im Grundgesetz gibt. Und wir setzen uns auch für das Recht, gehört zu werden, ein, besonders für diese vulnerable Gruppe, weil diese eben nicht gehört werden in der Debatte als auch im Kinder- und Jugendhilferecht. Und wir müssen im Prinzip dafür sorgen, dass diese jungen Menschen tatsächlich eine Stimme bekommen. Deshalb heißen wir auch The Voice of Disconnected Youth.
Du hast jetzt eben zwei Dinge gesagt. Zum einen hast du das Wort entkoppeln benutzt. Da würde ich dich gerne bitten, dass du uns das nochmal ein wenig erläuterst. Und ich hätte noch die Frage, wenn du sagst, wir bemühen uns, den Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben. Aber wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Also Entkopplung heißt im weitesten Sinne, dass diese jungen Menschen außerhalb von jeglichen Unterstützungskontexten sind. Also weder in Schule sind, noch in Kinder- und Jugendhilfe eingebettet sind oder aber in anderen Unterstützungssystemen. Jetzt nochmal schnell die zweite Frage.
Die zweite Frage war, wie gibt man Kindern und Jugendlichen, die sich Hilfestrukturen entziehen, eine Stimme? Wo passiert das? Wie kommt ihr an die Kinder und Jugendlichen ran? Oder welchen Raum bietet ihr ihnen, damit sie ihre Stimme formulieren können?
Also wir versuchen jährlich die Bundeskonferenz der Straßenkinder zu organisieren. Das haben wir bisher 6-mal gemacht. Zu diesem Zweck laden wir dann junge Leute, die in Notschlafstellen sind, die auf der Straße sind, die vielleicht ein wenig in Erstanlaufstellen angebunden sind, dann immer zu dem jeweiligen Veranstaltungsort, meist Berlin, ein und haben auf diesen 6 Konferenzen der Straßenkinder mittlerweile etwa 500 Betroffene insgesamt versammelt. Die Bedarfe von ihnen aufgeschrieben, mit ihnen gesprochen, in die Diskussion gegangen, Forderungen entwickelt. Und wir erfüllen praktisch eine Übersetzungsfunktion und versuchen, diese Forderungen dann tatsächlich in die Politik zu tragen. Das heißt, wir machen die Vorschläge in der Politik, die diesen jungen Menschen am meisten, sage ich mal, unter den Nägeln brennen. Ja, also wie kann zum Beispiel bessere Angebote in der Jugendhilfe gemacht werden, zum Beispiel in der Heimerziehung? Wie kann der Anspruch auf angemessene Wohnverhältnisse, wie von dir in der Eingangsfrage aufgebracht, tatsächlich durchgesetzt werden? Denn der Anspruch heißt ja in der Praxis, in der jetzigen Kinder- und Jugendhilfe nicht, dass der einfach so durchgesetzt werden kann. Es gibt eine Menge Gründe, die dazu führt, dass es tatsächlich so viele entkoppelte, obdachlose, wohnungslose gibt, wobei es tatsächlich total unklar ist, wie viele es sind. Die eingangs von dir genannten 7000 Minderjährigen, die beruhen auf einer Schätzung der Studie vom Deutschen Jugendinstitut von 2016. Nach Regierungsangaben, wenn ich mich jetzt nicht irre, spricht man von 2.000 bis 3.000 oder 5.000 in Deutschland, weil die DJI-Studie spricht von 40.000, also nicht nur Minderjährige, sondern auch Jugendliche und junge Erwachsene. Wir müssen die natürlich auch noch dazu zählen. Und es gibt Schätzungen von zum Beispiel Offroad Kids, die bis zu 100.000 jungen Menschen, die in der Situation sind, sprechen. Ich würde vermuten, dass die Zahl wirklich zwischen diesen 40 und 100.000 liegt. Aber man muss auch bedenken, dass es eine hohe Dunkelziffer tatsächlich gibt aufgrund des Phänomens von diesem Couchsurfen oder Couchsurfer oder Sofahopper, wie man sie nennt. Das heißt, wir wissen nicht mal unbedingt genau, wenn wir von diesem Phänomen sprechen, mit wie vielen Betroffenen wir es zu tun haben. Und das allein ist schon ein Riesenproblem, weil wie kann Politik, wie kann das Hilfesystem denn darauf reagieren, wenn man nicht mal im Ansatz weiß, wie hoch die Bedarfe sind, also rein quantitativ.
Du hast jetzt die quantitativen Bedarfe angesprochen. Es gibt aber auch ja die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen mit ihren Vorstellungen darüber, was sie bräuchten, um in ihrer Krisensituation Hilfe zu bekommen. Habt ihr da die Erfahrung bei Momo, dass die Hilfestrukturen angemessen sind, dass da die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen Gehör gefunden haben?
Also ganz klar nein. Also vor allem nicht bezogen auf die Zielgruppe, die wir vertreten. Da gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Aspekten, Hürden, Lücken, die dazu führen, dass sich die Jugendlichen von dem Jugendhilfesystem abwenden, muss man tatsächlich so sagen. Und das hat weniger was damit zu tun, dass sie irgendwie so eine Art Ausweichverhalten an den Tag legen, sondern das ist tatsächlich systemisch und strukturell bedingt. Das kann man an unterschiedlichen Beispielen festmachen. Es gibt ein ausdrückliches Wunsch- und Wahlrecht in der Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, es müsste berücksichtigt werden, was die Jugendlichen wollen tatsächlich an Hilfeleistungen. Diese Hilfeleistungen werden in der Regel dann dadurch gewählt, dass eine Hilfekonferenz stattfindet oder ein Hilfeplangespräch. Oftmals ist die Situation dann so, dass ein junger Mensch praktisch einer höheren Anzahl von Erwachsenen gegenüber sitzt, die alle wissen, was besser ist für ihn oder für sie. Das heißt also schon alleine da gibt es eine Asymmetrie, eine numerische Asymmetrie, die dazu führt, dass junge Menschen tatsächlich vielleicht einfach auch ein bisschen zurückhaltend sind und unter Umständen auch kognitiv nicht in der Lage sind, sich dort durchzusetzen gegen mehrere Erwachsene. Dann haben wir einen hohen Personalmangel in den Jugendämtern, der dazu führt, dass beispielsweise hier im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg, dass nur 3 Wochen Beratungsleistung von 4 Wochen angeboten werden können. Das wirkt sich natürlich automatisch auf die Situation von Kindern und Jugendlichen aus. Man muss daran nur denken, dass die Mitarbeitenden in den Jugendämtern ja auch die Aufgabe haben, Kindeswohlgefährdung zu erkennen. Wenn die Mitarbeitenden aber eine hohe Fallzahl, sage ich mal, auf ihrem Tisch zu liegen haben von über 100, 120 Fällen, dann ist es schlichtweg nicht mehr möglich, dieser Kindeswohlgefährdung effektiv nachzugehen. Wir sprechen eigentlich uns für eine Fallzahlbegrenzung aus, sodass die Mitarbeitenden das tatsächlich auch leisten können, was von ihnen erwartet wird und eben nicht vielleicht eine Vernachlässigung, einen sexuellen Missbrauch oder Gewalt übersehen. Es gibt fehlende Kontinuität in den Beziehungen und dadurch einen mangelnden Vertrauensaufbau. Das betrifft sowohl die handelnden Personen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe als auch der freien Jugendhilfe, also in den Einrichtungen. Es gibt Zuständigkeitsproblematiken zwischen unterschiedlichen Rechtskreisen, aber auch zwischen Bundesländern, was fatal ist, wenn dieser Zielgruppe, die sehr mobil ist. Also ihr müsst euch vorstellen, die jungen Leute gehen ja nicht aus einem liebevollen Zuhause weg, sondern da stimmt was nicht. Und oftmals suchen sie dann die Anonymität der Großstädte, kommen beispielsweise aus Niedersachsen nach Hamburg oder Berlin und suchen hier Hilfe beim Jugendamt. Und das Jugendamt bzw. die Mitarbeitenden fragen als erstes, ja, wo kommst du her? Dann heißt es, ich komme aus dem und dem Bundesland. Und die Antwort ist im Regelfall, ja, dann musst du dorthin zurück, die sind für dich zuständig. Und da ist schon ein extremer Fehler. Das heißt, da entsteht schon sowas wie ein Vertrauensverlust. Das ist auch schwer für junge Leute, die gemachten Erfahrungen vor Fremden im Prinzip aufzuführen. Das könnt ihr sicherlich nachvollziehen. Und wenn dann auch noch ein Personalwechsel im Hilfeverlauf stattfindet und immer eine neue Entscheidung im Hilfeverlauf dann von den einzelnen Mitarbeitenden abhängig ist, dann wird dieser Vertrauensverlust noch stärker. Das heißt, wir haben so ganz, ganz viele kleine und auch größere Dinge, die dazu führen, dass junge Leute sich von dem System abwenden. Also nicht mal unbedingt, dass sie dem freiwillig aus dem Weg gehen, sondern dass die enttäuscht werden in mehreren Fällen über Jahre hinweg und sich dann vom System abwenden. Und da ist eine große Gefahr von Entkopplung.
Das, was du gerade beschreibst, erinnert sehr an eigentlich den Grundgedanken der UN-Kinderrechtskonvention, nämlich dass Kinder keine Objekte mehr von elterlicher oder staatlicher Erziehung sein sollten, sondern die Kinder und Jugendlichen als TrägerInnen von Menschenrechten ja in den Mittelpunkt gestellt werden sollten. Das zumindest ist der Anspruch der Konvention, die ja nun auch in Deutschland schon seit bald 30 Jahren in Kraft ist. Judith, du bist Mitarbeiterin in der Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention und du befasst dich schon seit vielen Jahren mit diesen Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. Das, was wir gerade gehört haben, ist das ein Einzelfall oder eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die hier besonders betroffen ist von einer solchen Situation? Oder gibt es noch andere Bereiche, aus denen dir das bekannt ist?
Ja, vielen Dank, Claudia, für deine Frage und auch vielen Dank, André, für die Schilderung der Situation von den Kindern beim Momo oder Jugendlichen beim Momo. Das Ungehörtsein von Kindern, das kennen wir in unserer Arbeit als Monitoringstelle aus verschiedenen Bereichen. Also beispielsweise ist das Ungehörtsein von Kindern mit Behinderungen, geflüchtete Kinder, aber auch Kinder, bei denen beispielsweise ein Elternteil in Haft ist. Wir kennen das aber auch aus Bereichen des Bildungskontexts oder auch Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, wenn auch Zugänge zu Beschwerdewegen nicht einfach verfügbar sind oder die Informationen dahingehend fehlen. Wenn wir einen Blick auf die Kinderrechtskonvention werfen, dann merken wir ganz schnell, dass in den Artikeln, die dort formuliert sind, Kinder oder Jugendliche, die auf der Straße leben, sage ich jetzt sehr verkürzt, keinen eigenen Artikel haben. Der Ausschuss für die Rechte des Kindes ist sich der Situation aber durchaus bewusst und hat deswegen 2017 eine allgemeine Bemerkung, einen General Comment erlassen, der ganz viele Punkte, die André jetzt auch schon beschrieben hat, aufgreift unter dem Blick der Grundprinzipien auch der Konvention. Wenn ich die Grundprinzipien nochmal kurz wiederhole, das ist zum einen das Recht von Kindern, nicht diskriminiert zu werden, die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls, das Recht auf Leben und Entwicklung und das Recht auf Gehör der Meinung von Kindern in allen sie betreffenden Angelegenheiten. Mit Blick auf die Grundprinzipien der Konvention wird auch ganz deutlich, und das stellt auch der Ausschuss in seiner Arbeit sehr deutlich hervor, aber auch wir in unserer Arbeit als Monitoringstelle, dass die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls nicht ohne das Recht auf Gehör von Kindern passieren kann. Und das muss auch immer diskriminierungsfrei passieren.
Jetzt hast du gerade verschiedene Gruppen von Kindern und Jugendlichen benannt, die dir in der Arbeit der Monitoringstelle vielleicht auch begegnet sind, bei denen du so mit Gewissheit sagen kannst, da wird auch die Stimme der Kinder und Jugendlichen nicht wirklich gehört. Ich frage mich gerade, welche Unterstützungsbedingungen braucht es denn da? Wir haben eben von André gehört, der bei Caruna e.V. Momo unterstützt, also einen Raum bietet, damit da eine Stimme gefunden werden kann. Was wären so stärkende Faktoren? Kannst du da einige benennen?
Ich denke, da möchte ich nochmal ganz deutlich die Verpflichtungen hervorheben, die sich aus der UN-Kinderrechtskonvention ergeben, und zwar an Bund, Länder und Kommunen. Das heißt, dass bundesweit auf allen Ebenen Strukturen geschaffen werden müssen, um eben Kinder zu unterstützen und die Rechte von Kindern umzusetzen und zu gewährleisten, dass dies in der Praxis auch passiert. Dazu gehört es auch, umfassende Maßnahmen zu schaffen, um Kinder anzuhören. Also wie können Strukturen und Maßnahmen gelingen, wenn Kinder nicht daran beteiligt waren und diese Strukturen nicht kennen, nicht mitberaten haben und auch nicht auf Missstände hingewiesen haben.
André, ihr schafft für die Momos, wie du sie fast liebevoll nennst, wenn wir hier so im Gespräch sind, ein Raum für die Selbstorganisation der Kinder und Jugendlichen ist. Was würdest du aus der Erfahrung deiner Rolle sagen, was kann denn da Politik beitragen, damit Erwachsene unterstützend entsprechend sich stark machen können mit Kindern und Jugendlichen für ihre Rechte?
Also wir müssen tatsächlich den Kindern und Jugendlichen Gehör schenken und wir müssen wirklich zuhören und dann das auch in jeglichem Handeln berücksichtigen. Ich habe das Gefühl, ich mache das jetzt mittlerweile seit 5 Jahren, dass es eher so eine Tendenz und so ein Umdenken stattgefunden hat in den letzten Jahren. Wir können uns auf die Schulter klopfen und sagen, das ist nur uns zu verdanken. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber es ist mittlerweile wirklich zu spüren, dass es mehr Raum und auch mehr Beachtung für Selbstvertretungsorganisationen sowohl im politischen Prozess als auch in Einrichtungen gibt. Was jetzt so interne Geschichten in Einrichtungen betrifft, also so Heimräte zum Beispiel, wo Jugendliche sich zusammenschließen und dann mit der Einrichtungsleitung bis hin zur Geschäftsführung ins Gespräch kommen, wo es nicht nur darum geht, dass Partizipation dadurch stattfindet, dass man ein Ausflugsziel mitbestimmt oder einen Essensplan, sondern tatsächlich, wo auch strategische Entscheidungen getroffen werden, da geht es in die richtige Richtung. Wenn man sich jetzt den Referentenentwurf zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz anguckt, sind wir natürlich sehr froh, dass dort ein neuer Paragraph festgehalten wurde, der die Förderung von selbstorganisierten Zusammenschlüssen zur Unterstützung und Begleitung und Förderung von AdressatInnen in der Kinder- und Jugendhilfe beschreibt. Wir sind sehr froh, dass sowas hoffentlich kommt. Man muss natürlich abwarten, wie jetzt der weitere gesetzgeberische Prozess stattfindet. Aber wenn so eine Selbstvertretungsorganisationen wie Momo oder aber auch der Careliver e.V. dann tatsächlich im Gesetz stehen, dann ist es ein wirklich richtiger und wichtiger Schritt, um eine neue Beteiligungs- und Vertretungsstruktur im Jugendhilfesystem zu verankern. Was ich eingangs gesagt habe mit diesen Heimräten zum Beispiel, das machen viele Einrichtungen, was vorbildlich ist. Dann gibt es immer natürlich noch das Negativbeispiel von Einrichtungen, die geschlossene Unterbringung anwenden und freiheitsentziehende Maßnahmen, wovon Beteiligung nicht die Rede sein kann. Diese Einrichtungen sind uns immer noch ein Dorn im Auge, weil unserer Meinung nach dort Kinder und auch Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Es gibt Berichte, und es sind nicht nur die Hasenburg GmbH, sondern auch aktuelle Berichte mit Timeout-Räumen, mit Isolation, wo Kinder und Jugendliche die Matratze über den Tag weggenommen wird, wo sie sich über Wohlverhalten, Telefonzeiten mit den Eltern verdienen müssen und all so eine Geschichten. Das hat mit Pädagogik nichts zu tun. Und da werden Rechte eindeutig beschnitten. Und da bin ich auch froh, dass es jetzt Beschwerde- und Ombudsstellen flächendeckend geben soll. Das sind leider viel zu wenige momentan noch in Deutschland. Soweit ich weiß, sind es 16. Viel zu wenige, um tatsächlich Beschwerden auch annehmen zu können und die auch entsprechend zu bearbeiten. Aber auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Vielen Dank, André, dass du die Beschwerdestellen und Ombudschaften angesprochen hast. Das ist ein Thema, das der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes immer wieder angebracht hat, wenn er die deutsche Regierung zu Gast hatte in Genf, um den sogenannten konstruktiven Dialog zu führen darüber, wie Deutschland mit der Verwirklichung der UN-Kinderrechtskonvention vorangekommen ist. Judith, in dem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage an dich. Was sagt denn der UN-Ausschuss, welche Vorgaben es gibt oder was es braucht, damit Beschwerde und Ombudschaft im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention auch wirklich gelingen kann und eine effektive Beschwerdemöglichkeit für Kinder und Jugendliche darstellt?
Ja, danke, Claudia, für deine Frage. Der Ausschuss ist sehr klar, wenn es darum geht, wie das Recht auf Beschwerde für Kinder ausgestaltet sein soll. Das passiert auch wieder in Anlehnung an das Recht auf Gehör der Meinung von Kindern. Und der Ausschuss fordert, dass Beschwerdestellen im direkten Lebensumfeld von Kindern vorzufinden sind, kindgerechte Informationen über diese Beschwerdestellen auch leicht zugänglich haben, das heißt ohne große Barrieren. Und dass diese Beschwerdestellen auch mit einem umfassenden Mandat ausgestattet sind. Das heißt, sie sollen direkte, effektive Abhilfe auch leisten können.
Ja, vielen Dank. André, du hast gerade eben benannt, dass viele der Straßenjugendlichen sich von einem Hilfesystem abwenden, glaube ich, hast du als Formulierung benutzt. Würdest du denken, dass durch Beschwerdeverfahren, durch mehr Gehör, so wie du es gerade beschrieben hast, mit einer rechtlichen Verankerung auch von Selbstorganisation, sich daran was ändern würde?
Ich hoffe es zumindest. Also mehr bleibt mir nicht übrig. Tatsächlich muss ich da Judy total recht geben. Also wenn wir so eine Beschwerdeinstitution installieren, dann muss die tatsächlich auch permanent erreichbar sein. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ein junger Mensch ist in einer Einrichtung in Niedersachsen, großes Flächenland, meinetwegen irgendwo an der Nordseeküste, die Beschwerdestelle sitzt aber in Hannover, wie kommt der junge Mensch denn dort ran? Und da müssen wir auch zunehmend digitale Lösungen einfach mitdenken, weil das auch der Lebenswelt von jungen Menschen entspricht. Das heißt, keine Telefonzeiten von 9 bis 17 Uhr, sondern auch digitale Möglichkeiten mitdenken. Natürlich müssen diese Ombuds- und Beschwerdestellen dementsprechend auch ausgestaltet werden, damit sie ständig erreichbar sind. Und unserer Meinung nach müssten sie ein großes Mandat haben und auch eine Handlungskompetenz. Zum Beispiel auch bei der Kontrolle von Einrichtungen, die geschlossene Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen zur Anwendung bringen. Da haben wir viele Erfahrungen gesammelt und auch Stimmen gehört, dass diese Einrichtungen durch die Heimaufsicht des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe besichtigt und kontrolliert werden. In der Regel wird diese Besichtigung und Kontrolle im Vorfeld angemeldet bei den Einrichtungen, was natürlich fatal ist, weil dann meinetwegen in Anführungszeichen unbequeme Jugendliche vielleicht auf einem Ausflug sind und eben nicht mit den Leuten sprechen können. Wir haben bei unserem Träger auch also Caruna e.V. hat auch eine stationäre Wohneinrichtung für junge Leute, wo die jungen Menschen dort 24 Stunden am Tag sind, auch zur Schule gehen natürlich. Und in den Jahren, die ich jetzt bei unserem Träger arbeite, wurde dort noch nicht eine Kontrolle vorgenommen durch die Heimaufsicht. Und da müssen bei uns eigentlich alle Alarmglocken schrillen. Ja? Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass diese Kontrolle effektiv und auch personell und finanziell wirklich gut ausgestaltet ist. Und dass diese Kontrollinstanzen ihre Pflichten auch wirklich wahrnehmen können. Und ich habe da meine Zweifel, dass das durch die Heimaufsicht passiert. Im Gegenteil, wir haben bei diesem Reformprozess auch dafür plädiert, dass es unabhängige Instanzen sind, die diese Kontrollen vornehmen. Wie jetzt zum Beispiel ihr von der Monitoringstelle für UN-Kinderrechte oder aber betroffenen Organisationen wie die CareLiver oder auch Momo. Weil die Heimaufsicht tatsächlich, und das ist ähnlich wie bei den Jugendämtern, personell einfach nicht gut genug ausgestattet ist.
Nach Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention wäre das auch die Vorgabe, die Artikel 25 der UN-Kinderrechtskonvention macht, dass es unabhängige Stellen sein sollen, die auch in kurzen zeitlichen Abständen, die vielmehr einem kindlichen Zeitempfinden auch entsprechend Kontrollen machen, die eine rechtliche Grundlage haben und die Kindern und Jugendlichen leicht zugänglich sind. Also das sind so die Merkmale. Judith hatte ja eben auch schon einmal erwähnt, die auch in einem Dokument der Generalversammlung der Vereinten Nationen, den Guidelines on Alternative Care, zusammengefasst sind. Ich denke auch, dass da noch viel Luft nach oben ist, was den Ausbau von Strukturen angeht, die der UN-Kinderrechtskonvention dann entsprechen würden.
Wenn ich da vielleicht auch noch mal kurz ergänzen darf, ich finde, André hat auch noch mal einen Punkt sehr deutlich gemacht, dass die Kinderrechtskonvention an vielen Stellen noch nicht bekannt genug ist. Das heißt, es müssten auch ganz dringend Maßnahmen verstärkt werden, vorangetrieben werden, um eben umfassend über die Inhalte der Konvention zu informieren und auch darüber zu bilden. Da habe ich jetzt besonders im Blick auch eben Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe, SozialarbeiterInnen an verschiedenen Stellen. Denn die Kinderrechtskonvention lebt ja auch damit, bekannt zu sein. Und neben der Information von Kindern über ihre Rechte müssen eben auch Fachkräfte informiert werden, gebildet werden über die Rechte, die Kindern zustehen, um eben solche Umsetzungsdefizite in der Praxis auch entgegenzuwirken und den Kindern eben zu ihren Rechten zu verhelfen. Und da habe ich jetzt nochmal ganz konkret das Recht auf Gehör und das Kindeswohl im Blick.
Kinder vor den Gefahren für ihr Wohl zu schützen, ist eine Pflichtaufgabe der Vertragsstaaten der UN-Kinderrechtskonvention und damit auch aller staatlichen Akteurinnen. Das Bundesverfassungsgericht hat noch einmal festgelegt, dass sich aus der Menschenwürde für jeden Menschen ein Anspruch herleitet, in allen Verfahren des Staates immer als Subjekt behandelt zu werden. Und ich glaube, wir haben jetzt heute auch nochmal dazu gesprochen und diskutiert, warum das eben auch für Kinder und Jugendliche gelten sollte, muss. Und mich würde in einer kleinen Abschlussrunde mit euch beiden interessieren, was würdet ihr denn politischen Verantwortungsträgerinnen mit auf den Weg geben wollen? Wichtigste nächste Handlungsschritte, damit Kinder eben auch zu Akteuren werden können.
Also für mich wäre ganz wichtig, mit auf den Weg zu geben, Kinder nicht als Schutzobjekte von erwachsener Fürsorge zu betrachten, sondern als individuelle Persönlichkeiten, denen man nur gerecht werden kann, wenn man ihre aktuellen Wünsche und Interessen ernst nimmt und sie auch entsprechend an allen Prozessen, die sie betreffen, beteiligt. Und hier auch nochmal der Fokus auf die aktuellen Wünsche, denn Kinder entwickeln sich, gehen weiter. Das heißt, man kann hier keine pauschalen Aussagen oder Maßnahmen treffen, sondern muss hier sehr die individuelle Situation von Kindern in den Blick nehmen und darauf entsprechend reagieren. Das verlangt auch die Konvention mit der vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls. Denn nur so kann das Kindeswohl eines Kindes bestimmt und ermittelt werden. Und nur darauf können entsprechende Maßnahmen aufbauen.
Vielen Dank, Judith. André, was würdest du politischen VerantwortungsträgerInnen mit auf den Weg geben?
Ich würde mir wünschen, dass die UN-Kinderrechte endlich im Grundgesetz verankert werden. Wie wir das jetzt im Gespräch schon festgestellt haben, müssen tatsächlich alle Kinder und Jugendlichen ernst genommen werden und als ExpertInnen der eigenen Lebenswelt verstanden werden. Wir müssen ihnen Gehör schenken und wir müssen wirklich zuhören und das im Handeln berücksichtigen, im politischen Handeln, aber auch im persönlichen Handeln in den Familien. Wir müssen weg von Bevormundung und Fremdbestimmung, vor allem in der Jugendhilfe, hin zur Selbstbestimmung, was im Übrigen ja auch das Ziel der Jugendhilfe ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und aus diesem Grund haben die Momos auch bei uns das Sagen. Das heißt, sie sind diejenigen, die Entscheidungen treffen. Ich für meinen Teil, ich leite zwar das Berliner Büro, bin aber eigentlich nur beratend tätig. Das ist was völlig Neues und ich glaube, so müssen wir das auch machen. Wir müssen tatsächlich den jungen Leuten auch Entscheidungsgewalt geben, Entscheidungskompetenzen geben. Wir müssen gesetzliche und auch praktische Rahmenbedingungen schaffen, um dies zu gewährleisten. Und für die entkoppelten Obdachlosen und wohnungslosen Jugendlichen, oder wie man sie manchmal auch böswillig nennt, Systemspringer, müssen wir ein flexibles und fittes System schaffen, aus dem sie nicht rausfallen, sondern von dem sie aufgefangen werden. Ich würde mir wünschen, dass die Politik das ernst nimmt. Sie müssen schnell von der Straße runter. Wir müssen die in den Wohnraum bringen, am besten mit Housing First. Wir müssen individuelle Lösungen möglich machen. Ich würde mir von staatlicher Seite für diese Jugendlichen wünschen, dass es ihnen einfach viel einfacher gemacht wird. Wir müssen diese vorhandenen Benachteiligungen im Vergleich zu Kindern und Jugendlichen aus stabilen, familiären und sozioökonomischen Kontexten weiter abbauen und nicht noch durch staatlich finanzierte Fürsorge verstärken. Und auch deshalb würde ich mir wünschen, dass es jetzt mit dem neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz möglich wird, dass Selbstvertretungsorganisationen wie wir ihre Arbeit hauptamtlich nachgehen können. Und dass diese Dinge und ihre Forderungen und ihre Bedarfe auch in die öffentliche und in die politische Debatte einfließen und diese einbringen können.
Vielen Dank, André. Vielen Dank, Judith, für das angenehme Gespräch. Ich glaube, mit deinem Satz, André, von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung, das war auch so ein treibender Motor, als die UN-Kinderrechtskonvention vor nunmehr über 30 Jahren entstanden ist. Das war eigentlich ein super schönes Schlusswort. Und damit danke ich euch beiden und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank.
Danke fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Wenn Sie mehr zur UN-Kinderrechtskonvention wissen wollen, besuchen Sie die Website des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Dort finden Sie unter Kinderrechte viele Informationen zur UN-Konvention und ihrer Umsetzung in Deutschland. Dieses Audio ist urheberrechtlich geschützt und darf unter Nennung des Urhebers zu nicht kommerziellen Zwecken wiederverwendet und weiterverbreitet werden. Eine Bearbeitung ist nicht erlaubt. Produziert von Animofilm und Soundfront in Berlin.